Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
Hallo und herzlich willkommen beim Arbeitsweltradio. Heute in Stuttgart im Studio. Wir haben zwei Gäste da, was mich sehr freut. Wir haben da Aische und Panos, zwei Vertrauensleute von Verdi aus dem Rems-Murr-Kreis, beide tätig im Krankenhaus in Schondorf. Und ihr wisst es alle, es steht Bundestagswahl an. Und es gibt auch Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Rems-Murr-Kreis. Und was wir uns gefragt haben, ist, wie stehen deren Programme eigentlich zu der konkreten Situation im Krankenhaus in Schondorf? Helfen die Vorschläge, die die Politik hat, um die Situation zu entschärfen? Oder werden die Arbeitsbedingungen durch die Vorschläge noch schlechter? Wir haben drei Fragen gestellt. Leider haben uns viele Parteien darauf nicht geantwortet. Eigentlich genau genommen nur zwei. Luigi Pantisano, einigen bekannt als Kandidat des Bürgermeisteramtes in Konstanz, aktiv in Stuttgart, Stadtplaner und Architekt, hat unsere drei Fragen beantwortet. Und wir haben auch von der FDP eine Antwort bekommen. Professor Dr. Stefan Seiter ist der Bundestagskandidat für den Wahlkreis Waiblingen. Er ist der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP in Rems-Murr. Und was wir uns heute vorgenommen haben, ist zu erfahren, was passiert gerade im Krankenhaus in Schondorf, wie sind dort die Bedingungen und hilft den dort Tätigen und vor allem auch gewerkschaftlich Organisierten, wie ist ihre Einschätzung zur Situation vor Ort und was halten Sie von den Antworten der Politik? Bevor wir zu den drei Fragen kommen und die Antworten der Kandidaten einspielen, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich was sagen darf noch dazu, ist einfach, dass wir bedanken uns nochmal extra bei DGB Rems-Murr-Kreis, weil nochmal auch für dieses Jahr 2021 auf die Agenda haben mit der Problematik im Krankenhaus leben, beziehungsweise die Probleme der Kliniken zu beschäftigen, wie auch in 2020 gemacht haben. Ist nicht zu vergessen auch natürlich, die auch eine Kundgebung in Schondorf organisiert haben, war auch zahlreich besucht und viele einfach Mitarbeiter von der Klinik.
Ihr habt schon gehört, es passiert schon einiges. Verdi und der DGB sind aktiv im Rems-Murr-Kreis. Das führt mich gleich zur ersten Frage, bevor wir die Politik anhören. Wie sieht's aus? Man hört ja sehr viel über die Krankenhäuser während Corona. Habt ihr den Corona-Bonus bezahlt bekommen und wie ist die Situation einfach bei euch im Krankenhaus?
Ja, wir sind zweimal sozusagen von der Corona-Prämie getroffen. Einmal, es war Anfang des Jahres, wo genau zu den 600 Euro von dem Tarifvertrag wir auch 900 Euro dazu bekommen haben. Es war auch steuerfrei. Leider, bei dem Fall haben die Prämie nur das Pflegepersonal bekommen und die Hauswirtschaft, also der Reinigungsdienst. Aber bei dem zweiten Mal, wo im Juni verteilt wurde, haben alle Mitarbeiter die Kliniken bekommen. Also ich meine jetzt Rems-Murr-Kliniken. Sowohl Pflegepersonal, Hauswirtschaft als auch IT-Techniker und auch andere Mitarbeiter.
Das heißt, wir können erstmal festhalten, die erste Corona-Pauschale. Als normaler Zuhörer des Radios oder der Nachrichten ist man davon ausgegangen, die haben alle bekommen, die haben aber nicht alle bekommen bei euch im Krankenhaus. Und jetzt habe ich gerade gehört, bei der zweiten Pauschale, die haben alle bekommen, aber da war auch was speziell. Darauf musstet ihr nämlich Steuern zahlen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Also da sollte man Steuer zahlen und dann, das heißt für uns, das ist eigentlich für die Mitarbeiter überhaupt keine Hilfe. Einem Hand gegeben, andere Hand Hälfte wieder zurückgenommen worden. Also für uns war gar keine Hilfe, fast.
So viel zu dem, was bisher passiert ist in den Krankenhäusern. Jetzt sind wir vor der Bundestagswahl, einiges wird versprochen. Hören wir es uns mal an. Die erste Frage, die wir der Politik gestellt haben, war, setzen Sie sich persönlich und auch Ihre Fraktion für eine bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhausversorgung ein. Was heißt das für uns? Wie wollen Sie umgehen mit dem System der Fallpauschalen? Wollen Sie das abschaffen? Und wenn ja, wie ist Ihr Finanzierungsvorschlag? Vielleicht noch ganz kurz, vielleicht kann jemand von euch erklären, wie funktioniert denn dieses System der Fallpauschalen? Was hat man darunter zu verstehen?
Sehr einfach, aber auch sehr kompliziert. Also, zuerst muss man sagen, dass einfach seit 2004 rechnen die Krankenhäuser nicht mehr mit den Nachteilgesetz ab, wie damals war, sondern auf der Basis dieser diagnosenbezogenen Fallpauschalen. Im Vergleich zum alten System der Tagessätze werden jetzt unter diese DLG-Bedingungen stärkere Anreize für ein wirtschaftliches Verhalten gesetzt. Deswegen kann man auch ruhig sagen, jetzt momentan ein Krankenhaus arbeitet nicht als Krankenhaus, sondern als eine Fabrik. Es wird natürlich je nach Diagnose eine Pauschale an die Kliniken zurückbezahlt von den Kassen und natürlich beginnt ein Rennen, dass der Patient so schnell wie möglich entlassen werden muss, damit was übrig von dieser Fallpauschale einfach in der Klinik zurückbleibt. Und dadurch natürlich entstehen die Gewinne, die Profite.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, es gibt eine Pauschale zum Beispiel für Geburten. Ich habe gerade einen 8 Monate alten Sohn. Und dann rechnet das Krankenhaus und sagt, wenn die gute Frau das Kind unter 8 Stunden bekommt, lohnt sich das noch für uns? Wenn es länger braucht, gibt es kein Geld mehr. Also versucht man möglichst schnell die Geburt zu organisieren, damit sich das Ganze lohnt.
Richtig, zu entlassen. Es ist auch, also auffällig ist es, dass es einfach Software gibt mit der Einweisung eines Patienten oder mit der Aufnahme einer Patienten. Erscheint natürlich im Monitor, dass zum Beispiel er oder sie, es spielt keine Rolle jetzt das Geschlecht, ja, mit der Diagnose muss natürlich in 5 Tagen entlassen werden. Und jeden Tag, diese 5 wird auf 4, auf 3, auf 2, auf 1 und dann 0 wird es rot. Ist nicht der Fall, also bleibt er länger, weil wahrscheinlich eine Komplikation und, dann wird natürlich was anderes versucht, um genau wieder Geld rein zu fließen.
Jetzt haben wir ein Bild davon, wie es momentan im Krankenhaus zugeht. Ich würde mal sagen, hören wir mal rein. Wir fangen an mit Luigi Pantisano und was er vorschlägt, wie damit umzugehen wäre.
Zu Ihrer ersten Frage. Die momentane Finanzierung der Krankenhäuser über das System der Fallpauschalen schafft komplett falsche Anreize. Diagnosen, die sich für Krankenhäuser lohnen, werden meist öfter gestellt. Krankenhäuser werden unter Wettbewerbsdruck gesetzt, unnötig, und der individuelle gesundheitliche Bedarf fällt meistens unter den Tisch. Wir fordern als Linke seit jeher die Abschaffung der Fallpauschalen. Die Kosten müssen von den Krankenkassen vollständig refinanziert werden.
So, eine klare Ansage. Meine Frage zurück. Ist das in eurem Sinne? Würdet ihr sagen, das hilft zum Beispiel eurem Klinikum in Schorndorf besser, die Menschen zu versorgen?
Das ist der Beginn. Ja, wir müssen weg von den Fallpauschalen, von den DLGs. Natürlich, die Frage ist, wohin die Karre? Natürlich eine vollständige Übernahme der Kosten von den Kassen wäre natürlich wünschenswert, ja, ist schon klar. Die Frage ist, was man unter dieser bedarfsgerechten Finanzierung einer Klinik oder der Krankenhäuser versteht. Wir sind momentan also in 2021 in Deutschland, nicht in 1960 oder nicht in Afrika oder in Asien, wo so eine kleine Ecke. Der Wohlstand ist so hoch. Vor circa 6 Wochen ist einer mit einer Rakete um die Erde geflogen, ja. Und trotzdem sehen wir einfach aufgrund genau dieser Finanzierung und deswegen auch durch diese DLG und Fallpauschale, dass einfach ein Personalmangel herrscht. Die Einstellungen werden nicht so sein oder sind nicht so wie gewünscht und wie der Bedarf einfach der Patientenzahl natürlich sagt. Und deswegen ja, weg mit der DLG, weg mit den Fallpauschalen für eine gerechte, bedarfsgerechte, also Finanzierung der Krankenhäuser. Ja, aber das muss man auch sagen, in 2020, also im ersten Jahr der Corona-Pandemie, sind 21 Kliniken bundesweit geschlossen. In 2021 sind oder werden bedroht oder drohen von einer Schließung ca. 34 Kliniken bundesweit. Davon 17 nur in Baden-Württemberg.
Das heißt, uns steht einiges bevor.
Richtig.
Schauen wir an, was Professor Dr. Stefan Seiter von der FDP zur Frage der DLG sagt und für was er eintritt.
Antwort auf Frage 1. Wir Freie Demokraten fordern eine nachhaltige Verbesserung der Investitionsfinanzierung für maximal vorsorgende, kleinere Krankenhäuser. Nur so können wir die bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger sicherstellen. Die höhere Qualität muss durch das Vergütungssystem natürlich belohnt werden. Wir wissen, andere Bundesländer haben gegenüber Baden-Württemberg deutlich geringere strukturelle Veränderungen vorgenommen. Über die finanziellen Ausgleichsmechanismen muss auch Baden-Württemberg dann die dort anfallenden Defizite mittragen. Und die FDP-Landtagsfraktion hat schon vor Jahren einen 10-Punkte-Plan für die Neuausrichtung der Krankenhausplanung und Investitionsförderung vorgelegt. Dazu gehören zum Beispiel Sicherstellungszuschläge, insbesondere in Krankenhäusern im ländlichen Raum, mehr Transparenz in der Fördersystematik und eine angemessene Mittelausstattung. Aus den Erkenntnissen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie müssen die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden. Dazu gehört auch, dass wir Verbände, Expertinnen und Experten mit einbeziehen. Der Bund muss die Mittel zur Verfügung stellen, die zur angemessenen Kompensation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erforderlich sind und zugesagt wurden.
Das Erste, was mir auffällt, ist, man soll mit Expertinnen und Experten reden. Jetzt haben wir zwei hier. Mehrfach ist wieder das Wort gefallen, bedarfsgerecht. Was ist bedarfsgerecht?
Richtig, nochmal, also wegen der Definition. Für uns, also für die, glaube ich, Beschäftigte einfach in einer Klinik, bedarfsgerechte Finanzierung heißt, dass alle Stellen besetzt sind. Dass wir genau diese modernisierten Geräte haben, genau die beste Versorgung für unsere Patienten leisten können. Und dass der, wenn der Patient einen Bedarf hat, in eine Klinik zu gehen, dass wir alle da sind und genau für seine beste Genesung alles leisten können, also beitragen können. Ja. Wir sind weit entfernt, wenn ich das vergleiche mit was heute wir erleben.
Wenn ich den Kollegen von der FDP richtig verstanden habe, dann ist er ja nicht für die Abschaffung der Fallpauschalen, sondern für die Erhöhung bestimmter Fallpauschalen. Würde das in eurer aus eurer Sicht was verbessern?
Also ich meine nicht, dass sie verbessern werden, sondern wird noch schlechter, weil wir in Deutschland allgemein wirtschaftlich alles geht bach runter. Und deswegen, das werden wir auch bis zum Knochen spüren in der Zukunft, bald aber, nicht so weit, aber bald. Was im Krankenhaus alles passiert, okay, Pauschale können, sie können bis ein paar Cent erhöhen. Aber das reicht uns nicht. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Material, Schutzausrüstung, Besseres brauchen wir. Und eine Patient braucht am Tag so viel rechnen sie zum Beispiel Essen als Pauschal. Die Patient braucht aber bessere Sachen. Deswegen, ich glaube nicht, für diese paar Cent reichen würde. Also muss man das abschaffen.
An sich müssen wir die Gesundheit nicht als Ware sehen. Als Fallpauschal, wie gesagt, führt zu den... Also ich habe ein Produkt, ich gebe einen Preis und dadurch versuche ich einfach, den besten Gewinn zu machen. Das geht nicht. Mit keiner also Genesung wird das so gespielt. Also Gesundheit darf keine Ware sein, ist leider so. Genau, und deswegen muss man abschaffen. Also weg von Fallpauschalen und weg genau, vor allem aus den Köpfen denen, die genau das im Kopf haben, dass die Gesundheit keine Wahl ist. Bitte.
Klare Ansage der Vertrauensleute hier. Es geht nicht darum, dass die Fallpauschalen angepasst werden, sondern es geht darum, dass sie abgeschafft werden. Das ist nicht das Einzige, aber es wäre ein erster Schritt. Das führt uns eigentlich schon zur zweiten Frage, die wir gestellt haben. Wir haben die Fraktionen gefragt, ob sie sich vorstellen können, dass alle Krankenhäuser und auch die ausgelagerten Servicegesellschaften wieder in die öffentliche Hand zurückgeführt werden und haben auch gefragt, ob die Fraktionen konkrete Schritte in diese Richtung gehen wollen. Für die, die die Situation nicht kennen, ihr dürft auch gerne ergänzen, wenn ich was vergessen habe. Auch im Krankenhaus ist es so, dass es viele Ausgliederungen gab, das heißt, dass oft wahrscheinlich das Reinigungspersonal inzwischen nicht mehr beim Krankenhaus direkt eingestellt ist. Betrifft das noch andere Bereiche? Wie ist das in Schondorf? Wer ist da inzwischen alles ausgegliedert?
Nee, bei uns ist nur genau ein Teil des Reinigungsdienstes ausgeschlossen. Sonst kein. Aber es gibt auch natürlich Kliniken, die geben alles fremd, sei Speiseversorgung, sei IT, sei auch andere Bereiche, auch sogar die Technik. Also ein größer Teil von technischen Dienstleistungen, also Bau oder alles Mögliche, wird eher fremdgegeben, nicht von unseren eigenen Leuten einfach natürlich geleistet.
Gut, dann hören wir uns an, diesmal in umgekehrter Reihenfolge, zuerst die Antwort von der FDP, Stefan Seiter.
Antwort auf Frage 2. Wir Freien Demokraten setzen uns dafür ein, dass jede Patientin, jeder Patient die beste Versorgung natürlich erhält. Dafür muss die Gesundheitsversorgung künftig umfassend, patientenzentriert und regional gedacht werden. Wir wollen die künstliche Sektorenbarriere zwischen dem ambulanten und dem stationären Versorgungsbereich konsequent abbauen und dabei die Verzahnung und Vernetzung aller Versorgungsbereiche weiterentwickeln. Die Trägervielfalt in Baden-Württemberg hat eine jahrzehntelange Tradition. Gleichwohl ist der Anteil der Krankenhausbetten in öffentlicher Trägerschaft deutlich am höchsten. Daneben haben wir beispielsweise auch gemeinnützige Träger, die man natürlich aus rechtlichen Gründen nicht einfach kommunalisieren kann. Die stationäre Versorgung liegt in der kommunalen Zuständigkeit. Dies betrifft dann auch Entscheidungen über zum Beispiel die Auslagerung oder Eingliederung von Servicegesellschaften. Die grün-schwarze Regierung ist bisher ihrer Aufgabe einer transparenten Krankenhausplanung im Land nicht nachgekommen. Wir wollen auch den Rettungsdienst modernisieren, die Notfallversorgungsstrukturen bedarfsgerecht und vernetzter gestalten. Und integrierte Gesundheitszentren sollen dabei unterstützen, die regionale Grundversorgung mit ambulanten und kurzstationären Behandlungen zu sichern.
Soweit die Antwort. Fällt euch dazu was ein? Wie würde sich das in Schondorf auswirken auf euch? Würde es sich auswirken?
Also so deutlich war die Antwort nicht, muss ich sagen. Nochmal, auch wenn die noch ein paar kommunale Hände sind, also ich meine jetzt ein paar Kliniken oder ein paar Krankenhäuser, die arbeiten mit privaten Mitteln. Die gucken nach den Personalkosten. Die machen Druck, die kriegen Druck. Die müssen von der Rote Zahl runterkommen. Ist über 50% aller Kliniken bundesweit schreiben Rote Zahlen.
Dafür muss man gucken, wie man von den Rote Zahlen runterkommen können. In den Krankenhäusern, soweit seit Jahren, dass ich beobachte, läuft vieles falsch. Wie die da machen alles, diese ganzen Missmanagement, also das ist das eigentlich Problem, wo sie unnötig da überall Geld verstreuseln. Aber wo wir eigentlich brauchen, da muss diese Geld kommen. Diese Chefsesseln muss man reduzieren. Überall ist voller Chef, aber wir brauchen Mitarbeiter. Und jeder Chef hat auch Assistenten, noch das so. Und wir haben nur Büros zum Putzen, denken Sie. Wir brauchen noch mehr Personal. Was Chef und die Assistenten, uns bringen nicht viel Hilfe.
Ich bin mir gar nicht sicher, wurde in der Frage eigentlich beantwortet, ob ausgelagerte Servicegesellschaften wieder eingegliedert werden sollen? Weil was ich gehört habe, ist, dass die FDP hier darauf verwiesen hat, dass es verschiedene Träger gibt und dass nicht alle rekommunalisiert werden können. Aber es wurde gar nicht beantwortet, ob bei denen, wo es geht, das eigentlich passiert.
Ich habe es nicht verstanden, richtige Antwort. Also da kommt keine Antwort nach meiner Meinung.
Also es war nicht deutlich, was er gesagt hatte. Also ich glaube nicht. Und Frage, wollen die überhaupt? Und die Frage jetzt nicht nur an den Vertreter von der FDP, aber auch die anderen Parteien. Wollen die überhaupt genau diese Trend momentan einfach umkehren machen? Ich glaube es nicht. Die Gebote kommen jetzt einfach von oben. Es ist auch europaweit, es ist uns bekannt als Maastricht-Vertrag, was da alles diese vier Freiheiten bedeuten. Und meiner Meinung nach, die wollen das nicht. Es geht einfach nicht. Für die, weil eine Fremdgabe eines Fachbereiches ist für die ein Sachkosten, deswegen können die besser abschreiben als natürlich das eigene Personal, ganz Personalkosten. Und deswegen machen sie es auch so. Bitte nicht vergessen, über 30% der Kliniken in Deutschland sind in private Hände. Und keiner spricht davon. Und die Tendenz, dass natürlich mehr von diesem Kuchen einfach der private Träger, also sei jetzt Helios, sei Rhön AG, sei Fresenius, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Aber es wird immer mehr. Es wird immer mehr Kliniken genau dorthin geschafft, bis der Private kommt und sagt, okay, jetzt, ich bin jetzt eure Rettung, bitte, ich übernehme auch diese Klinik. Also die sind überall verstreut und natürlich versuchen sie so viel wie möglich Kliniken für sich zu gewinnen.
Du hast angesprochen, wie die anderen Parteien das sehen, da bist du skeptisch. Die SPD, die Grünen und auch die CDU haben uns ja nicht geantwortet, sie wurden angefragt, daher können wir nur spekulieren. Die Linke hat ja geantwortet, hören wir die Antwort von Luigi Pantisano, was er sagt zu unserer zweiten Frage, nämlich ob Servicegesellschaften und die Krankenhäuser an sich, wo es geht, in öffentlicher Hand zurückgeführt werden und ob sie auch schon konkrete Maßnahmen haben, um das umzusetzen.
Zu Ihrer zweiten Frage. Wir wollen als Linke, dass Krankenhäuser und Kliniken in kommunaler Hand, in öffentlicher oder gemeinnütziger Hand bleiben erstmal und oder überführt werden, wenn sie privatisiert worden sind in der Vergangenheit. Gewinne aus einem Betrieb von Krankenhäusern dürfen nicht in die Taschen von Eigentümern oder in die Taschen von irgendwelchen Aktionärinnen und Aktionären fließen. Deswegen fordern wir ein Verbot der Entnahme von Gewinnen aus den Krankenhäusern oder Kliniken. Mögliche Überschüsse müssen im Betrieb bleiben. Und wenn keine Gewinnentnahmen mehr möglich sind, verliert es auch für private Konzerne der Anreiz, ein Krankenhaus betreiben zu wollen. Wir fordern daher einen Fonds des Bundes zur Rekommunalisierung, um eine weitere Privatisierung von Krankenhäusern zu verhindern.
Die eine Sache, die klar benannt wurde, ist Rekommunalisierung der Krankenhäuser, ja. Es wurde mein zweiten Punkt erweitert, keine Entnahme von Gewinne aus Krankenhäusern. Wie steht ihr zu diesem Punkt?
Ich frage was. Wie ist der Spruch? Vor der Wahl, nach der Wahl? Oder wie ist das? Also, ich glaube, vor der Wahl und nach der Wahl ist nach der Wahl. Klar, die Linke haben auch in Berlin regiert, natürlich mit der SPD. Und da lief alles nicht so rosig, wie vor der Wahl damals versprochen wurde und nach der Wahl, als die an der Regierung waren. Also ich glaube, die Interesse der Mitarbeiter wird bis jetzt nicht abgebildet in diese zwei Fragen. Die bemühen sich, schon klar, aber wir sind weit entfernt. Also, aber, muss man auch zugeben, war auch eine Bestätigung, dass doch Gewinn im Krankenhaus entstehen. Bitte, nochmal, mit der Genesung eines Menschen, mit der Gesundheit eines Menschen dürfen wir ja nicht. Das ist ein Grundrecht. Wir dürfen nicht einfach über Gewinn oder über Verluste sprechen. Es gibt keine Kosten. Wir zahlen das ganze Leben einfach in den Kassen, ja. Und wenn genau der Zeitraum kommt, wo wir einfach in einer Klinik gehen müssen, ja, genau, dann was sehen wir? Sehen wir nur eine Krankenschwester oder einen Krankenpfleger für 40 Patienten in der Nacht? Was sehen wir? Sehen wir einfach eine müde, also todmüde Kollegen, die unsere Zimmer putzt, ja, und die muss natürlich so schnell wie möglich das machen, weil natürlich die ganze Station putzen muss, ja, schon klar. Was sehen wir? Übermündet einfach Ärzte, die von einer wahrscheinlich Operation zu einer anderen Operation laufen, ja, oder Dienste, die natürlich überhaupt mit humanen Diensten zu tun haben, ja, also 24 Dienste, die genau jede Minute gebraucht werden, ja. Also, nochmal, nein, wir brauchen was anderes. Klar, es darf keine private, also keine Kliniken in private Hände liegen, das ist schon klar, ja. Und deswegen müssen wir alle, aber vor allem die Mitarbeiter, eine Klinik, also die Beschäftigte einer Klinik und genau auch alle Werktätige, egal in welcher Branche arbeiten, weil die sind die nächste Patienten, die sind die nächste Angehörige eines Patienten in der Klinik. Also die Gesundheit ist nicht, oder die Probleme im Gesundheitssystem sind nicht Probleme nur des Personals, sondern es sind einfach Probleme alle Werktätigen.
Das, was du gerade ansprichst, da kann ich nochmal anknüpfen an die Aktion, die du schon angesprochen hast, wo du auch selber gesprochen hast, die vom DGB durchgeführt wurde, wo man ja auch lobend erwähnen muss, dass mit der IG Metall in Waiblingen auch eine Geschäftsstelle da ist, die sich sehr aktiv die Kolleginnen und Kollegen von Verdi unterstützt, eben im Bewusstsein davon, dass wir es hier mit etwas zu tun haben, wo wir eben auf Ebene des Deutschen Gewerkschaftsbundes eben nicht nur als Einzelgewerkschaften tätig sein müssen, weil die guten Arbeitsbedingungen für die Menschen im Krankenhaus immer auch bedeutet gute Bedingungen für diejenigen, die im Krankenhaus sind. Und das betrifft alle Branchen. Das ist auch eine Sache der Gewerkschaft, der Polizei, der GdP bis über der EVG. Einfach alle Bereiche, in denen wir tätig sind, müssen hier zusammenstehen. Und ich finde, das ist im Rems-Murr-Kreis gerade sehr gut und sehr wichtig, was da anfängt, dass wir sagen, wir müssen da gemeinsam machen. Konkret hat sich das ja auch so geäußert, wo ich mit dabei war, dass aus Untertürkheim Delegierte kamen von der IG Metall, die sich vor das Krankenhaus in Winnenden dort gestellt haben und dort die aktive Mittagspause mit den Kolleginnen und Kollegen durchgeführt haben.
Stimmt, die Gefühle waren echt, sie haben uns die Solidarität gezeigt und man kann das nicht vergessen, ja.
Kehren wir von dieser praktischen Solidarität zurück zur Bundestagswahl. Da liegen ja durchaus Welten dazwischen, aber im Radio kann man da sehr schnell rübergehen. Wir haben eine letzte Frage mitgebracht und unseren Kandidaten gestellt. Auch hier, ich werde jetzt nicht müde zu erwähnen, haben uns nur die FDP und die Linke geantwortet. Und zwar war unsere Frage, die Arbeitsbedingungen des Pflegepersonals, die müssen dringend verbessert werden. Sonst wird der Personalnotstand noch gravierender. Eine gesetzliche Personalbemessung und eine bessere Bezahlung sind erste Schritte dazu. Wie gehen Sie vor, wenn Sie gewählt sind? Jetzt nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die alle keine Experten sind beim Thema Gesundheit. Wollt ihr kurz erzählen, was ist eine gesetzliche Personalbemessung?
Also es wurde 2018 entschieden, also dieses genau Pflegepersonalstreckungsgesetz, ist einfach der Überbegriff, ja. Dass die Personalkosten für am Gang betätigte Pflegekräfte, also DRG, ausgegliedert werden und gesondert nach den tatsächlichen in jedem einzelnen Krankenhaus entstehenden Kosten von den Kassen refinanziert werden. Das heißt, es wird ein extra Budget geben für das Pflegepersonal. Genau. Die Frage ist, wer stellt oder wer rechnet, wie viel Pflegepersonal pro Patienten? Tagsüber ist eine examinierte Pflegekraft für 10 Patienten zuständig und nachtsüber, es variieren bis 20 alleine.
Also für doppelt so viele Patienten in der Nacht.
Genau, in der Nacht, genau.
Wenn ich das richtig verstehe, als Laie, dann hast du gerade gesagt, bisher gibt es einen bestimmten Topf, wo Geld reinfließt, aber es ist nicht gesetzlich geregelt, wie viel Personal eigentlich eingesetzt werden muss auf den Stationen tagsüber,
doch,
nachts?
Es gibt, doch, ja, die meisten Stationen haben sowas. Wie gesagt, 1 zu 10 oder 1 zu 20. Genau. Trotzdem ist eine der schlechtesten in Europa weit, diese Besetzung, also dieses Verhältnis zwischen examiniert und Patienten und keine Hilfe für das vorhandene Personal. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, stand natürlich auch auf der ersten Seite, dass jeder fünfte, ob ich eine fünfte Krankenschwester, Krankenpflege, spielt keine Rolle, das Geschlecht, nochmal, spielt mit den Gedanken, vom Beruf auszusteigen. Wir stehen vor der vierten Welle der Pandemie und jetzt muss man vielleicht uns überlegen, was das bedeuten könnte, wenn genau jetzt dieser Schritt, diese Personen, die, wie gesagt, mit den Gedanken spielen, ja, jetzt den Schritt gemacht hätten. Es wird eine Tragödie in den Kliniken geben.
Dann schauen wir, was die Vorschläge sind, wie diese Tragödie abgewendet wird, die du uns hier gerade skizziert hast. Wie steht die FDP, mit der wir nun ein letztes Mal anfangen, zur gesetzlichen Personalbemessung und einer besseren Bezahlung und was wären ihre ersten Schritte dorthin?
Antwort auf Frage 3. Wenn ich gewählt werde, werde ich mich auf jeden Fall für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege einsetzen. Und da dazu gehört, dass man von der Bildung über eine bedarfsgerechte Personalbemessung auch über mehr Karrierechancen dafür sorgt, dass dieser Beruf einfach wieder attraktiver wird. Denn ich denke, nur so können wir den Personalmangel wirklich dort anpacken, wo es notwendig ist und auch für mehr Personal in der Versorgung sorgen. Und was mir ganz wichtig ist, dass wir den Pflegenden wieder Zeit und Raum für ihre Arbeit geben. Also Klatschen allein reicht eben nicht. Und ich setze mich dann auch für eine bedarfsgerechte Versorgung ein. Das heißt, Pflege soll sich am Bedarf der Menschen orientieren und nicht an irgendwelchen starren Regeln. Und deswegen brauchen wir Instrumente wie zum Beispiel Pflegepersonalregelung 2.0 oder auch einen ausgewogenen Qualifikationsmix. Und als jemand, der aus der Bildung kommt, der da viel mit zu tun hat, ist mir natürlich wirklich die Modernität der Ausbildung wichtig. Das heißt, Pflegeausbildung muss modern werden und es muss möglich sein, dass Haupt-, Gemeinschafts-, Realschülerinnen und Schüler weiterhin eine Chance haben für einen Einstieg in diesen Beruf. Und denn für einen Liberalen ist es eben nicht nur der Weg von der Pflegeassistenz zum Beispiel zum Professor in der Pflegewissenschaft möglich, sondern es ist auch erwünscht, dass es so etwas in unserer Gesellschaft gibt.
So, jetzt haben wir gerade gehört, der Einstieg in den Beruf soll erleichtert werden. Da stellt sich mir natürlich die Frage, ist der Einstieg in den Beruf das Problem oder dass man in dem Beruf nicht bleiben will, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht sind?
Ja, das Zweite. Also, ich muss zugeben, in Remsburg-Kliniken, wo wir auch eine Pflegeschule haben, die Kurse sind voll. Also es kommen Leute einfach. Auch vielleicht aufgrund auch der Pandemie, weil natürlich jetzt mit dem Klatschen hat der Beruf ein bisschen, ja. Aber wenn Sie beginnen mit der Ausbildung und dann auf Station gehen und genau diese Arbeitsbedingungen auf Ihrer Haut spüren, dann steigen Sie sofort aus. Steigen Sie sofort ab. Und wir haben viele Fälle. Also die Kurse werden nicht mit der gleichen Zahl, wo die angefangen haben, einfach werden. Ja, genau, nach 3 Jahren. Deswegen natürlich muss man natürlich nach besseren Arbeitsbedingungen kämpfen. Das ist schon klar.
Ich habe eine Frage als Laie. Jetzt hat der Mann von der FDP gesagt, auch Karrierechancen müssen klar sein. Gibt es eine Karriere im Pflegepersonal? Ist das ein Beruf? Was wären da die nächsten Stationen? Gibt es die im Krankenhaus, die man da...
Ja, es gibt schon. Also wie gesagt, es gibt die normale Pfleger, also die auf der normalen peripheren Station arbeiten. Es gibt auch die Funktionsdienste, gibt es auch OP oder Intensivstationen. Es gibt die Möglichkeit als Karriereeinstieg auch an Stationsleitung oder wir haben Pflegebereichsleiter und einen größeren Bereich, haben auch chirurgische Stationen unter sich. Und es gibt auch jetzt mittlerweile auch mit der neuen Ausbildungsreform, wo wir einfach jetzt vor 3 Jahren oder 4 Jahren es gibt einfach die Möglichkeit, 4 Jahre die Ausbildung zu machen, also mit Bachelor-Abschluss und. Die Frage ist danach, was machst du mit diesen? Ziehst du wieder zurück am Patientenbett oder gibst du die Möglichkeit, was anderes zu machen? Gibst du die Möglichkeit, etwas zu forschen, etwas einfach in Pflege auch zu entwickeln? Das ist noch ein großes Fragezeichen.
Ich würde auf den Punkt mit der Karriere insofern nochmal eingehen. Das klingt für mich so, als ob der Vorschlag ist, individuell kann das natürlich eine Lösung sein. Wenn die Pflege so schlecht bezahlt ist, dass man selber Karriere macht, schaut, dass man aus der direkten Pflege übergeht in Leitungsfunktionen, vielleicht sogar in die Forschung. Das löst ja aber nicht das Problem der Pflege.
Das ist große Versprochen einfach da. Erstmal, wir müssen Personal haben. Wenn wir kein Personal haben, die können, wenn wollen sie Karriere machen lassen da? Wir haben keine Personal richtig. Wenn wir Personal haben, dann natürlich, weil seit Jahren die Menschen so schlechte Arbeitsbedingungen arbeiten da. Sie sind müde, sie sind krank. Das muss erstmal die Menschen erstmal zu sich kommen, sich erholen. Und da gibt's keine Zeit für die Karriere. Und weil ich glaube nicht, dass sie da Arbeitsbedingungen besser machen nach der Wahl. Da glaube ich sowieso nicht. Wenn sie das machen, dann gibt's Chance Verbesserung. Aber das werden sie nicht machen, weil das haben wir ja von unserer Erfahrung gesehen. Jedes Jahr immer schlechter geworden. Warum soll jetzt nach der Wahl besser werden? Das ist einfach leere Versprechen für die Stimme zu kriegen. Also, unsere Patienten zahlen jahrelang AOK-Beiträge. Und was kriegen sie zum Schluss im Krankenhaus? Schlechte Bedingungen. Und wir als Mitarbeitende, wir zahlen auch unsere Aufgaben, alles, was wir zahlen müssen. Was haben wir, wie verdienen wir dieses Geld da im Krankenhaus? Wir haben alle wirklich erschöpft da.
Hören wir uns die letzte Antwort an. Auch die Partei Die Linke hat uns noch die letzte Frage beantwortet. Wir hören rein.
Zu Ihrer dritten Frage. Wir finden als Linke, dass es nicht sein kann, dass wir diejenigen, denen wir unser Geld anvertrauen, um ein Vielfaches besser bezahlen wie denjenigen, denen wir unsere älteren Menschen anvertrauen. Das muss ein Ende haben. Wir wollen den Pflegenotstand, den aktuellen, stoppen. Die Linke fordert 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern und 100.000 Pflegekräfte mehr in Pflegeheimen und grundsätzlich 500 Euro mehr Grundgehalt. Wir fordern, dass es einen Flächentarifvertrag gibt, ob mindestens auf dem Niveau des öffentlichen Dienstes, damit die Beschäftigten auch wieder in die Krankenhäuser gehen, wieder ihren Beruf ausüben und nicht wie aktuell eher ihren Beruf wieder aufgeben. Und das fordern wir auch für private und kirchliche Träger wie die Caritas oder Diakonie. Es muss ein bedarfsgerechtes, hohes Fachkräfteniveau auch in Pflegeeinrichtungen bei der Nachtschicht geben und es muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden und entsprechend auch kontrolliert werden.
Ich übergebe an euch.
Ja. Also, glaube ich, der Erste aus der FDP, oder von der FDP hat über diese BPR 2.0 gesprochen. Genau, seit Jahren spricht Verdi und Deutsche Krankenhausgesellschaft dafür. Also es ist einfach, es wird, wenn das, also wenn das kommt, dann wird eine Verbesserung für das Pflegepersonal bedeuten, weil natürlich der Schlüssel des Personals hat anders gerechnet wird als diese Pflege-DLGs. Ja? Wird auch natürlich mehr Personal geben. Die Frage ist natürlich, wer kontrolliert das? Ob überhaupt die Politiker das möchten, weil für die Kosten. Und auch die PPR 2.0, es wäre nur der Beginn sein. Der Beginn für eine zukünftige, bessere und bedarfsgerechte Personalbemessung. Weil der Patient von heute ist nicht der Patient von 40 Jahren. Der Patient von heute hat alles. Kann von höherem Blutdruck sein, kann von Diabetes sein, kann einen Schlaganfall kommen. Also es ist eine Multi, sozusagen Talent mit x Erkrankungen. Ja, und deswegen muss auch das entsprechende Personal auch da sein. Und natürlich, seine Genesung dauert ein bisschen länger als wie vor, trotz der Entwicklung der Wissenschaft und. Ja. Die Frage ist, ob sie das wollen. Ob genau, weil jemand von Bundesebene gesprochen hat, ob die das möchten. Wir haben ein Beispiel, positives Beispiel aus Berlin. Die Kolleginnen und Kollegen aus Charité sind wieder auf der Straße, weil genau, die haben einen Haustarifvertrag gemacht und da haben sie genau Personalbemessung auch auf Papier gebracht. Bloß natürlich wurde nicht hundertprozentig umgesetzt. Ja? Und jetzt sind sie wieder auf der Straße. Auch mit den Mitarbeitern aus Vivantes, sie sind auf der Straße. Jetzt nochmal an dieser Stelle die solidarische Grüße an die Kollegen von Charité. Und ein bisschen, wenn wir ein paar Kilometer weitergehen wollen können, auch die solidarische Grüße an Pflegende, also halt Pflegepersonal in Dänemark, die seit Wochen auf der Straße sind, nicht nur für bessere Löhne, aber auch für bessere Arbeitsbedingungen. Also scheint, dass das Problem in Gesundheit das Problem dieses Systems scheint, dass egal ob jetzt man in Deutschland oder in Dänemark oder in England oder ja genau, die Gesundheit wird als Ware gesehen und dadurch entstehen natürlich diese Probleme, die nicht nur das Pflegepersonal ausweiten muss, aber natürlich auch, wie vorher ich gesagt habe, auch der Patient und sein Angehörige. Ja. Wenn ich nur eine Zeile sagen darf, ist es, es gibt einen geplanten Kauf von 45 atombombenfähigen F-18 Kampfflugzeugen. Der Betrag ist ca. 7,47 Milliarden Euro. Wenn man im Gesundheitssystem sowas investieren wollte, es geht nicht um können, es geht um wollten, ja, bedeuten, hätten wir 100.000 mehr Intensivbetten, hätten wir 30.000 Beatmungsgeräte mehr, hätten wir 60.000 Pflegekräfte mehr und plus 25.000 Ärzte. So einfach genau diese Kollegen, diese Leute, diese Menschen, die jetzt in zwei Wochen fast unsere Stimmen verlangen, genau auch an solche Rechnungen denken.
Wir haben heute vor der Bundestagswahl im Studio Aysche und Panos, beide Vertrauensleute bei Verdi, arbeiten im Krankenhaus im Rems-Murr-Kreis. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt das letzte Wort. Wir haben Politikerinnen und Politiker, nein, ich muss nicht gendern, wir haben Politiker aus dem Rems-Murr-Kreis gehört, von der Linkspartei und von der FDP, warum sie gewählt werden sollen, wie sie die Situation ändern. Ihr seid die Expertin, ihr arbeitet dort, ihr lebt die Situation vor Ort. Ein Punkt ist, glaube ich, klar geworden, den kann man hier nochmal wiederholen. Gesundheit sollte keine Ware sein. Hier haben wir einen Grundwebfehler des Gesundheitssystems, wie er momentan aussieht. Darauf führt ihr viele Probleme zurück. Gibt es noch andere Botschaften, die ihr zum Ende den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben wollt?
Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank nochmal für das Engagement der DGB im Rems-Murr-Kreis. Obwohl sie von anderer Branche sind, die stehen mit uns, bei uns, auf der Straße. Sie haben das auch in der Vergangenheit gezeigt und ich glaube, das wird auch in der Zukunft zeigen, dass wir gemeinsam für eine bessere Gesundheit, für eine bessere Welt kämpfen können.
Also nach meiner Meinung, die Politiker werden unsere Probleme nicht lösen können, wenn sie auch wollen. Sie können das nicht machen, weil das ist globales Problem. Aber wir, wenn wir alle zusammenkommen, zusammen kämpfen, wir können selber diese Probleme lösen. Die, wo die im Parlament sitzen, ich weiß es nicht, wie viel 1000 Euro Monatsgehalt sie haben. Aber ich habe es ja gehört, so wie ungefähr 10.000 Euro sowas. Das finde ich absolut viel zu viel, was sie da leisten. Und sie zahlen keine Ausgaben, ja, alles staatlich wird bei denen bezahlt. Deswegen, sie können einfach reden da über meine Gehalt, über meine Arbeitsbedingung, weil sie kennen unser Leben nicht, wie Arbeitsleben ist. Das kennen sie nicht. Deswegen, sie reden da einfach versprochen. Und aber vor der Wahl ist vor der Wahl, nach der Wahl ist nach der Wahl, wird nicht gehalten, diese Versprochen.
Das war der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Mehr Infos, Videos und alle Folgen findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Folgt uns auch auf Instagram, Twitter und Facebook.